Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pöhler und euer Host bei diesem Podcast. Heute rede ich über ein ganz wichtiges Thema in der Malteserwelt, nämlich über die Hospizarbeit. Und das mache ich mit Kerstin Kurzke. Sie leitet die Hospiz- und Trauerarbeit in Berlin. Und sie hat mir sehr berührende und beeindruckende Details aus ihrer Arbeit erzählt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Retten, Helfen, Reden. Heute aus Berlin. Ich bin nach Berlin gefahren, in unsere wunderschöne Hauptstadt. Aber ein bisschen außerhalb, ehrlich gesagt. Wir sind nicht Downtown und das hat einen Grund, weil ich bin verabredet mit Kerstin Kurzke. Sie ist in Berlin die Leiterin der Hospizarbeit der Malteser. Seit über 20 Jahren bei den Maltesern und, habe ich gelesen, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Kommen wir später zu. Liebe Kerstin, schön, dass du zugesagt hast. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Du leitest hier in Berlin die Hospizarbeit. Ich könnte mir vorstellen, dass bei dir kein Tag ist wie der andere, oder?
Also dadurch, dass wir eine diverse Stadt sind mit ganz vielen besonderen, unterschiedlichen Menschen, ist es auch bei uns im Dienst, dass sich das so entwickelt hat, dass wir sehr unterschiedliche Bereiche haben. Wir haben zum Beispiel an zwei Standorten Erwachsenenhospizarbeit, die sehr unterschiedlich sind von den Menschen, die da so in den Bezirken wohnen. Aber wir haben auch einen Familienhospizdienst, wo wir Familien begleiten, wo ein Elternteil sterbenskrank ist. Und wir haben einen russischsprachigen Dienst, wo wir Menschen in russischer Sprache begleiten, wo jetzt auch das Ukraine-Projekt mit dran ist. Also wir sind sehr, sehr unterschiedlich unterwegs und haben sehr viele unterschiedliche Ehrenamtliche und Mitarbeiterinnen. Und das macht sehr viel Freude, aber dadurch auch viel Abwechslung, genau.
Aber ihr macht das von hier aus für ganz Berlin. Also ihr seid für ganz Berlin zuständig?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich nicht so eindeutig sofort beantworten. Der Erwachsenenhospizdienst, also wo wir Menschen begleiten, die meistens schon hochaltrig sind, das ist im ganzen östlichen Bezirken von Berlin und in den südlichen Bezirken. Da haben wir einen Standort hier in, wo du gerade bist, in Lichtenberg und einen in Tempelhof, das ist für den Süden. Aber da sind wir zum Beispiel gar nicht im Nordwesten unterwegs. Aber in der Familienhospizarbeit und in der russischsprachigen Hospizarbeit sind wir berlinweit unterwegs.
Wie viele Menschen begleitet ihr? Kann man das sagen? Also gibt es da so eine aktuelle Zahl?
Genau, also wir begleiten über 450 Menschen plus ihre Angehörigen im Jahr. Aber dann gibt es immer noch die, die sich auskennen, über die Krankenkassen geförderten Begleitungen gelten nur die, die abgeschlossen sind. Also die Begleitung am Ende sozusagen im Nachgang, die werden da gezählt. Und das sind aber natürlich viel mehr, also wir begleiten viel mehr als die, die abgeschlossen sind. Also über 450 Begleitungen. Und da muss man ja immer denken, es ist nicht nur der Mensch, der krank ist, sondern es sind zusätzlich immer noch die Angehörigen.
Und wie lange begleitet ihr die Menschen im Schnitt? Kannst du das sagen?
Also im Schnitt sind es vielleicht 2-3 Monate, aber wir haben viele Begleitungen, die über Jahre gehen. Und es gibt Begleitungen, die nur 1, 2, 3 Tage gehen. Also
das ist ähnlich wie in einem stationären Hospiz, wo auch ja Menschen vielleicht reinkommen und einen Tag später schon gar nicht mehr leben oder eben auch 3 Monate später noch da sind.
Genau, oder halt einfach bei uns dann einfach 1, 2, 3 Jahre. Das sind aber meistens eher die Jüngeren, wo der Familienhospizdienst dran ist, weil da sich die Eltern melden, halt wenn eine Diagnose auftritt, wo sie Sorge haben, dass es halt ja vielleicht auch nicht schaffen, diese Krankheit zu überwinden und sich Sorgen machen um ihre minderjährigen Kinder und dann Unterstützung brauchen. Und Beratung durch unsere Hauptamtlichen, wie spreche ich mit den Kindern, wie erkläre ich das den Kindern und Ehrenamtliche, die einfach mal von der Kita abholen, zum Spielplatz gehen und ein bisschen ja die Familie mit entlasten, weil einfach viele ja noch zusätzliche Termine im Krankenhaus oder auch um die ganze normalen Familienalltag zu bewältigen, braucht es da einfach nochmal Unterstützung.
Jetzt machst du das ja nicht alleine, ihr habt viele Hauptamtlichen, hast du gerade schon gesagt, ihr habt Ehrenamtliche, wie viele Leute seid ihr hier? Mit wie viel macht ihr das?
Also wir sind über 200 Ehrenamtliche und mit mir 13 Hauptamtliche.
Ist das schwer, die Ehrenamtlichen dafür zu begeistern oder kommen die relativ könnte die relativ leicht dafür begeistern?
Also wir haben eigentlich immer einen guten Zulauf. Wir machen alle Menschen, die bei uns sich engagieren wollen, machen einen Vorbereitungskurs, wo wir sie sozusagen an das Thema ranführen, auch nochmal erklären, was wichtig ist, was sind deren Aufgaben, wo sind auch die Grenzen, Kommunikation, Begleitung von Menschen in Krisen und so. Und diese Vorbereitungskurse, die schreiben wir halt aus und dann melden sich die Leute. Es gibt solche und solche Phasen. Manchmal ist es ein bisschen ruhiger, dann verschieben wir den Kurs und danach ist er wieder voll. Also es fügt sich eigentlich immer ganz gut.
Machen das mehr Männer oder mehr Frauen? Oder kann man das nicht sagen?
Willst du mal raten?
Ich würde raten, dass mehr Frauen machen.
Richtig.
Verrückt, oder?
Komisch.
Deutlich mehr?
Deutlich mehr. Aber
gibt es eine Erklärung für, warum es mehr Frauen machen?
Ich glaube, es liegt im sozialen Bereich ja generell eher so irgendwie, dass es die Frauen mehr anspricht. Jetzt haben wir vor ein paar Jahren das Projekt Junges Ehrenamt in der Hospizarbeit mitgemacht, weil wir so die Wahrnehmung hatten, dass über viele Jahre vor allem sich Frauen, die so ins Rentenalter kommen, bei uns engagieren im hospizlichen Kontext und haben gesagt, wir würden gerne auch noch mal jüngere Leute motivieren. Und das war so ein vom Bundesministerium für Familie gefördertes Projekt, was ja die Malteser auch bundesweit mit der Fachstelle Hospizarbeit mitgemacht haben. Und da haben wir halt in dem Sinne wirklich nochmal auch unsere Öffentlichkeitsarbeit, wie wir Ehrenamtliche auf die oder potenzielle Ehrenamtliche auf das Ehrenamt aufmerksam machen, überarbeitet, Social Media mit genutzt und so. Und jetzt haben wir halt wirklich viele junge Leute, die sich melden und sich bei uns engagieren wollen. Und da sind auch junge Männer dabei.
Was heißt junge Leute? In welchem Alter sind wir denn da?
Also wie bei uns ist jung, also nach dem Projekt, ja, na klar, ab 18. Wir haben immer gesagt, so ab bis 30, Mitte 30, aber alles ist jung,
okay.
Was sich jung fühlt.
Und was müssen die mitbringen, die Ehrenamtlichen? Also was gebt ihr denen mit auf den Weg oder was müssen die schon von sich aus mitbringen?
Also wir sagen, es ist halt wichtig, dass man einmal die Woche mindestens Zeit hat, zu einer Zeit, die nicht nachts ist. Also gerade bei den Familien mit den minderjährigen Kindern, die begleitet werden, muss es natürlich nach der Schule und vor dem Schlafengehen irgendwie sein, also nachmittags. Aber das ist einfach auch bei den älteren oder erwachsenen Menschen, die begleitet werden wollen. Die würden gerne halt tagsüber begleiten, dass jemand halt irgendwie beruflich das einrichten kann, tagsüber einmal in der Woche zu kommen, irgendjemanden zu besuchen. Aber zusätzlich ist es halt wichtig, dass man gerne zuhören kann, dass man sich zurücknehmen kann, für einen anderen da sein. Wir sagen zweite Geige sein, also mitschwingen und nicht seine eigenen Werte und Vorstellungen dem anderen überhelfen, wie der jetzt seine Situation zu gestalten hat, sondern einfach Interesse haben, andere Menschen kennenzulernen, ihnen zuzuhören und da zu sein. Mhm.
Das Thema ist so wichtig, die Sonne kommt sogar raus. Jetzt war den ganzen Morgen grau in grau hier in Berlin und jetzt kommt aber die Sonne raus. Hervorragend. War das für dich immer klar, dass du in diesen Beruf gehen willst? Was hast du denn überhaupt studiert?
Soziale Arbeit.
Mhm. Genau. Also geht das schon in die Richtung?
Ja, ich habe soziale Arbeit studiert, weil ich in die Hospizarbeit gehen wollte.
War das so klar für dich? Warum?
Ja, wie die meisten bei den Leuten, die das machen, eine eigene Erfahrung. Also als ich 16, 17 war, ist meine Großmutter an Krebs erkrankt und ich habe sie halt sehr, sehr gemocht und wir haben uns oft gesehen und ich habe sie besucht im Krankenhaus und und dann war das halt einfach so eine ganz besondere Erfahrung und Zeit, eine große Nähe, die wir da erleben konnten und ich habe gemerkt, dass es ihr gut tat und mir gut tat, so im Abschied miteinander Zeit zu verbringen und ich habe dann gelesen über die Hospizarbeit, dass das halt einfach, so eine Haltung ist. Viele Menschen sind ängstlich, wenn jemand schwer krank ist oder sterbend und ziehen sich zurück, sind überfordert. Und das sagen auch viele, die wir begleiten, dass Freunde sich zurückziehen. Nicht aus böser Absicht, sondern aus Überforderung. Und dass es aber eigentlich wichtig ist, dass Freunde da sind und begleiten. Und ich habe gemerkt, dass ich das auch so erlebt habe, privat, und wollte mich dann da in dem Bereich engagieren.
Hättest du deiner Oma gewünscht, dass es auch die Dienste der Malteser dann für sie gäbe oder gegeben hätte?
Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass es Palliativmedizin gegeben hätte. Es gab es damals noch nicht so. Es war nicht so ideal eingestellt von den Schmerzmitteln bei ihr.
Okay, und dann hast du das studiert und dann?
Dann habe ich erst ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in einem Pflegeheim und habe da andere Menschen sozusagen begleitet am Lebensende. Und dann habe ich soziale Arbeit studiert, genau. Und dann habe ich mich beworben und habe 1999 dann als Berufseinsteiger mit 24 den Hospizdienst hier mit aufgebaut.
Und wenn du die Zeit vergleichen würdest, was ist in der Zeit passiert? Also von Ende des letzten Jahrtausends, muss man ja sagen, bis heute. Wie hat sich das weiterentwickelt?
Gute Frage. Also die Hospizbewegung ist ja noch eine relativ junge Bewegung. Die kommt ja aus den 1980er Jahren, ne? Dass man in Deutschland auch aus dem englischsprachigen Raum übernommen hat, dass Sterbende Lebende sind und nicht abgeschoben werden sollten, im Sinne von, die Medizin kann nichts mehr tun. Und deswegen ist es eigentlich jetzt keine Möglichkeit mehr, sie zu versorgen, sondern dass man sagt, diese Menschen leben und die brauchen eine würdevolle und lindernde Versorgung und Begleitung. Und das ist halt einfach eine wichtige Phase im Leben, auch nochmal vielleicht Rückschau zu halten und Abschied zu nehmen und sozusagen das Leben abzuschließen. Und als ich damals begonnen habe, war das jetzt eigentlich hier schon in Deutschland eine bekannte Bewegung und trotzdem noch nicht so bekannt wie jetzt. Also damals, wenn man bei Google Hospiz eingegeben hat, kam man halt zu einer Herberge. Also kommt ja übersetzt vom Herberge-Hotel.
Immerhin gab es damals schon Google.
Genau, das gab es damals schon. Aber also da muss meine Wahrnehmung schon noch mal ein bisschen mehr erklären. Dann gab es so eine Phase, wo wir halt in dem Sinne als Hospiz- und Palliativbereich gesehen wurden und auch Gestaltungsspielraum hatten und auch das in den Pflegeheimen ankam, dieses Wissen, dass es Linderung gibt und dass lebensverlängernde Maßnahme um jeden Preis, dass das auch Körperverletzung ist, wenn jemand keine lebensverlängernden Maßnahmen will, sondern der natürliche Sterbeprozess begleitet und gelindert. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, jetzt kippt's gerade wieder oder kippt's schon eine Weile, der Pflegenotstand, dass es halt in dem Sinne weniger Ressourcen gibt. Und jetzt die Debatte assistierter Suizid, dass es irgendwie jetzt wieder neue Herausforderungen gibt, um zu sensibilisieren, dass Menschen am Ende des Lebens Lebende sind und dass sie Begleitung und Fürsorge brauchen.
Fürchtest du, dass das so ein bisschen in Vergessenheit gerät? Also wenn du sagst, dass das jetzt wieder so ein Wandel ist, eher wieder ein Wandel zurück? Also ist die Herausforderung so groß gerade?
Also im praktischen Alltag würde ich sagen, ist der Pflegenotstand schon ganz schön präsent. Also das ist halt in dem Sinne, wir wissen eigentlich, wie eine würdevolle, stärkende Versorgung möglich wäre. Also wir haben sozusagen die Kompetenz, palliativmedizinisch, pflegerisch, aber uns fehlen die Leute. Also, und das ist natürlich tragisch.
Aber das
ich glaube, man muss halt einfach nochmal neu umdenken und nochmal gucken, wie wir einfach als Gesellschaft wieder mehr Verantwortung übernehmen, nicht so viel delegieren. Also meine Oma muss pflegerisch von allen hochprofessionellen Diensten super versorgt sein, sondern wir müssen irgendwie wieder vielleicht als Gesellschaft, also Fürsorge, sorgend füreinander, also auch uns selbst verantwortlich fühlen für unsere Nachbarinnen, für unsere Freunde, für unsere Verwandten, dass wir uns da mehr mitkümmern. Also ich glaube, wir müssen eigentlich neue Wege suchen, um füreinander da zu sein, weil ich denke, jeder von uns wird es schon mal gekannt haben, dass wir abhängig sind von anderen, dass wir Leute brauchen, die uns versorgen und die für uns da sind, wenn wir in der Krise sind. Und da braucht es, glaube ich, eine Verlässlichkeit. Also da müssen wir eigentlich gucken, wie wir einander das geben können, wenn uns jetzt Pflegekräfte oder sonst wie nicht mehr in diesem Maße zur Verfügung stehen, wie wir es eigentlich mal dachten.
Ich glaube, dass es bei den Menschen gar nicht so angekommen ist oder ankommt, dass der Pflegenotstand sich auch auf Hospiz und Palliativ bezieht, sondern ich glaube, die meisten denken einfach, okay, im Krankenhaus gibt es zu wenig Pflegepersonal, in den Altenhilfeeinrichtungen gibt es zu wenig Pflegepersonal. Ich glaube, das ist gar nicht so im Kopf der Menschen drin, dass es auch für euch total wichtig ist.
Aber vielleicht ist da jetzt nochmal, müssen wir da nochmal hingucken und es schärfen. Also Hospizarbeit ist ja nicht nur für onkologische Patienten im stationären Hospiz oder für Menschen, die eine schwere Krankheit haben und daran sterben, sondern es gibt ja viele, viele Menschen in den Pflegeheimen, die sterbend sind und die sind ja genauso hospizlich zu begleiten. Und die brauchen genauso eine würdevolle Versorgung. Es kann ja nicht zwei Klassensystemen geben, die Menschen, die im stationären Hospiz begleitet werden und im Heim. Und als ambulanter Hospizdienst gehen wir ja in die Pflegeheime. Und wenn wir wissen, wie es eigentlich gehen könnte und dann aber die Menschen da fehlen, die das machen oder mit Leasingkräften, dann ist es natürlich tragisch so, ne? Und die Frage ist, was machen wir damit? Lassen wir uns jetzt entmutigen oder sagen wir, okay, dann müssen wir es halt irgendwie anders lösen. Also eigentlich sind wir ja ein reiches Land. Also
nur die Lösungen gibt es im Moment nicht so richtig, oder? Oder siehst du Lösungen, wie man es anders machen könnte? Die Forderungen gehen natürlich ja auch immer in Richtung Politik.
Genau, also einerseits müssen wir natürlich schon trotzdem gucken, dass wir den Pflegeberuf zum Beispiel wieder attraktiver machen, dass es mehr Menschen gibt, die in der Pflege tätig sind und dass wir das auch aufwerten und zusätzlich halt in dem Sinne auch nochmal ganz viel auch an Schulung und Weiterbildung ermöglichen, dass es da mehr Sicherheit gibt im Umgang mit Menschen mit Krisen, in Krisen, auch vielleicht mit Todeswünschen und. Zusätzlich braucht es, glaube ich, und das sind Forderungen halt, wo auch Geld fließen muss, so, aber zusätzlich braucht es, glaube ich, wirklich auch in unserer Gesellschaft nochmal dieses, was wir sorgende Gemeinschaft nennen, also was halt in dem Sinne jetzt so eine Initiative ist, die ja auch aus dem hospizlichen Kontext so losgetreten wird, dieses, was ich eben schon gesagt habe, dass jeder eigentlich aufgefordert ist, nach links und rechts zu gucken und sich nicht nur um sich selbst zu kümmern mit seinen Hobbys, dass der Garten schön ist und weiß ich nicht, man sich total optimiert, sondern dass wir halt in dem Sinne Teil einer großen Familie sind. Und so wie wir uns um unsere Kinder kümmern, sollten wir uns eigentlich auch um unsere Alten und Kranken kümmern. So. Und dieses wirklich für jemand anders einkaufen, das hatten wir ja in der Corona-Zeit, ne? Oder einfach auch nochmal, mal mitkochen oder sonst wie. Also einfach füreinander sorgen. Und das erleben wir ja im hospizlichen Kontext zum Teil auch, dass es gar nicht die Tochter ist oder der Sohn, der sich vielleicht kümmert um die alte Dame, sondern die Nachbarin aus zwei Stock tiefer. So. Und das ist ja toll. Und das muss halt noch mal mehr, glaube ich, selbstverständlicher werden.
Jetzt hast du gesagt, dass du ja auf sehr viele Ehrenamtliche auch zurückgreifen kannst. Wie oft gehst du selbst in die Gespräche mit den Menschen? Also ist das schon, was zu deiner täglichen Arbeit gehört?
Also ursprünglich habe ich ja ganz normale Koordinationstätigkeit gemacht, wie meine Mitarbeiterin das jetzt machen. Also das heißt, wenn eine Anfrage kam von einem Palliativarzt oder aus dem Pflegeheim, dass ich auch mit dabei war, also ein Erstbesuch. Die Kollegen machen dann immer einen Erstbesuch, machen ein Anamnesegespräch, was ist der Bedarf und gucken dann, welche Ehrenamtliche passt. Das ist jetzt kaum noch sozusagen mein normaler Alltag. Ich fahre immer noch mal auf die Palliativstation und vertrete da die Kollegin, wenn sie verhindert ist und mache da sozusagen die Erstbesuche. Oder ich fahre mal mit einem Palliativarzt mit, der sagt, fahr mal mit. Ich habe hier ein paar Leute, die eine Begleitung bräuchten, aber noch nicht sich das gut vorstellen können. Und es ist immer gut, wenn ich dann dich als Menschen sozusagen zeigen kann, was Hospizarbeit ist. Also ich mache das punktuell, aber nicht mehr regelhaft.
Vermisst du das nicht?
Doch.
Aber du kriegst es nicht geändert?
Ja, es sind so viele andere Aufgaben noch so, ja. Aber die Palliativstation oder das mit dem Palliarzt mitfahren oder punktuell, das genieße ich dann sehr. Aber es passt auch nicht alles. Also wenn man dann keine Zeit richtig dafür hat, ist es auch doof, was zu übernehmen, was man eigentlich dann nicht weiterhin auch begleiten kann. Weil es ist ja auch wichtig dann, wenn die Ehrenamtliche eingeführt ist, dann mit der im Kontakt zu bleiben und zu horchen und so. Also es ist ja nicht nur mit einem Termin getan. Deswegen ist es gut, dass es die Kollegen machen.
Wenn du sowas dann trotzdem machst, was macht das mit dir? Also was ist das Besondere an diesen Begegnungen?
Das Besondere ist, man kriegt halt wahnsinnig schnell ganz viel Nähe und auch Vertrauen. Also das ist immer wieder, auch wenn wir jetzt auf der Palliativstation, wenn die Schwestern uns sagen, dass Zimmer 10, 5 und 7 gerne Besuch hätte, und dann klopfe ich und stelle mich vor vom Malteser Hospizdienst. Sie haben gesagt, sie hätten gerne ein Gespräch. Und dann, ja, geht's eigentlich schon los. Dann frage ich, ob ich mich setzen darf und frage, wie es denn geht und was sie mir erzählen wollen. Und dann erzählen die Menschen aus ihrem Leben. Und es ist wirklich ein großer Reichtum, was man an Lebensgeschichten hört, was man an Persönlichkeiten kennenlernt und auch in der Häuslichkeit, wenn wir Hausbesuche machen, in was für Wohnungen und wenn man so mit, also es ist eigentlich, ist es Geschichtsunterricht, ja, wenn man dann einfach in Wohnungen kommt, die vor 50 Jahren eingerichtet worden sind und wenn die Leute dann Schwarz-Weiß-Bilder rausholen und aus ihrem Leben erzählen, es ist so ein Reichtum, den wir da erleben können. Also das sagen auch die Kolleginnen und die Ehrenamtlichen, dass es wirklich eine ganz, ganz schöne Aufgabe ist, einfach Menschen so kennenzulernen und tolle Persönlichkeiten und Lebensgeschichten. Mhm. Ist natürlich auch traurige Lebensgeschichten, also bei den ganz Hochbetagten, die halt Kriegs nach aus dem Zweiten Weltkrieg, Verfolgung, Flucht, Vergewaltigung, also es sind auch nicht immer leichte Sachen, die wir uns da anhören, aber es ist einfach ein großes Vertrauen, was einem geschenkt wird. Und das ist halt auch so diese Erfahrung, dass Nähe und Zuhören einfach auch gut tut. Also, dass sich Leute öffnen, Sachen nochmal für sich sortieren, reflektieren. Und aus Menschen, die vielleicht sich wirklich nur noch krank gefühlt haben, plötzlich wieder die junge Frau wird, die erzählt, wie sie nach Berlin gezogen ist und plötzlich ganz wieder in ihrem alten oder fast vielleicht schon versunkenen Ich wieder ins Aktive mitgestalten, so aus ihren Erinnerungen rauskommt. Also das ist schon immer was ganz Tolles.
Spürst du die Dankbarkeit der Menschen?
Ja, ganz viel. Ja.
Gibt's?
Also die sagen, müssen nicht Danke sagen, sondern einfach nur.
Man merkt es
einfach. Ja, einfach dieses, dass man miteinander merkt, dass man so schwingt und auch diese Offenheit und dieses Vertrauen, das ist ja einfach schon.
Ja. Gibt es Begegnungen, an die du dich besonders erinnerst, die dir gar nicht so aus dem Kopf mehr gehen, die du gehabt hast mit Menschen, mit denen du gesprochen hast?
Ja, es gibt halt immer wieder in all den Jahren Begleitungen, die ich dann doch selber gemacht habe, weil die Menschen beim Erstbesuch dann, dass irgendwie dann so eine Nähe sich entwickelt hat, dass so die Frage war, ob ich es nicht selbst machen kann. Das waren meistens einfach auch nochmal Leute, die wo uns gesagt wurde, die öffnen sich so schnell nicht. Und wenn sie sich jetzt mir gegenüber schon geöffnet haben, ist es sozusagen jetzt vielleicht eine Chance so. Und das sind dann halt wirklich dann Begleitungen, wo, die kann aber jeder Ehrenamtliche auch erzählen, wenn man dann einfach öfters hingeht, jede Woche und dann einfach so immer mehr aus dem Leben erfährt und auch in dem Sinne so miteinander Rituale entwickelt, weil sie nicht erstmal trinken wir einen Kaffee oder erstmal machen wir das Fenster auf und hören den Vögel zu oder so. Das bringt ja auch in dem Sinne eine Nähe und eine Verbundenheit so, ne? Und wenn dann halt so ein Vertrauen ist, dann werden dann halt auch Ängste geäußert und jetzt, weil ja aktuell so viel über die Debatte assistierter Suizid geht, waren das jetzt auch zwei Begleitungen, wo wirklich auch so diese Frage im Raum steht, kann ich diesen Lebensweg, der noch jetzt vor mir liegt mit der Krankheit und dem, was alles vielleicht jetzt noch an Herausforderungen, die diese Krankheit mit sich bringt, auf mich zukommt, schaffe ich das will ich eigentlich Klippo sagen und das abkürzen und
kommt der Wunsch häufiger?
Also der gehört eigentlich zum Sterbeprozess oft dazu, dieses was kommt auf mich zu, Pflegebedürftigkeit, was muss ich vielleicht auch nochmal, vielleicht gibt es Schmerzen oder so, weil halt einfach noch nicht vielleicht eine Palliativärztin mit im Boot ist und wo es dann halt wichtig ist, wirklich zu gucken, was bringt diese Krankheit mit sich? Was sind die nächsten Verläufe? Was braucht es an Unterstützung? Und was kann wie lindernd wirken? So, ne? Und jetzt bei der einen Frau, die ich begleitet habe, die war nur ein paar Jahre älter als ich. Die hatte halt so eine Krebserkrankung, dass das Bein immer dicker wurde. Mhm. Und sie hatte halt große Angst, dass das ihr das hier alles abdrückt einerseits und sie gar nicht mehr sozusagen Stuhlgang und so lassen kann, aber auch, dass es platzt, die Haut, dass die reißt. Mhm. Und sie hatte halt einfach im Krankenhaus verschiedene Phasen schon gehabt, wo sie geklingelt hat und niemand gekommen ist und sie das Gefühl hat, ich bin total ausgeliefert. Ne? Und wenn das jetzt so weitergeht, das wäre so entwürdigend. Und wo ich dann, wo wir dann miteinander überlegt haben, was muss sein, damit sie halt in dem Sinne nicht diese Befürchtung haben muss. Und dann haben wir dann halt eine Palliativärztin für sie gefunden und die hat ihr dann halt erklärt, was man alles machen kann, schmerztechnisch und auch eine Palliativpflegekraft, die sich um die Hautpflege gekümmert hat, dass das halt nicht in dem Sinne passiert und die aber auch miteinander überlegt haben, dass es dann irgendwann in stationäre Hospiz gehen könnte. Und dann haben wir uns ein stationäres Hospiz angeguckt und da hat sie sich total wohl gefühlt und meinte dann aber, eigentlich kann sie nicht in einem Rollstuhl sitzen, das findet sie auch entwürdigend. Dann haben wir das mal ausprobiert und Freunde haben ihr bunte Kissen genäht und dann hat sie gesagt, das ist gar nicht so schlimm. Und dann haben wir irgendwie den Slogan gefunden, alle Hilfe zu ihr. Und sie hat gesagt, also eigentlich müsste man es mal so sehen, ich bin ja jetzt eigentlich die Königin, sag ich, genau. Und sie hat sich so dann getragen gefühlt und sie meinte, das ist halt wirklich dieses, was sie im Krankenhaus erlebt hat, war, dass sie nicht gesehen, nicht ernst genommen wurde, allein gelassen wurde und in dem Sinne sich so ausgeliefert und hilflos gefühlt hat. Und jetzt hat sie aber erlebt, wenn andere da sind, wenn sie klingelt, sofort kommen und in dem Sinne auf Augenhöhe auch ihre Wünsche gehört werden und sie in dem Sinne gut versorgt ist, dass es dann was anderes ist, wenn man auf Hilfe angewiesen ist. Also wenn Hilfe kommt, ist es natürlich in dem Sinne keine Entwürdigung. Ne?
Aber aus den Erfahrungen aus dem Krankenhaus heraus war der Wunsch schon entstanden, dass sie ihr Leben
genau,
lernen wollte.
Aber eigentlich, also sie hat dann rausgearbeitet, weil sie nicht so sozusagen alleingelassen und unter Kontrollverlust ohne Hilfe entwürdigt irgendwo liegt. Und als sie dann festgestellt hat, es gibt halt auch Möglichkeiten, dass man halt gut versorgt wird und eigentlich wie eine kleine Königin in Anführungsstrichen, dass es dann sehr wohl ein großes Lebensqualität gibt. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was wir nochmal neu lernen müssen. Ich kann sehr wohl mit ganz viel Würde und Respekt behandelt werden, obwohl ich pflegedürftig bin, obwohl ich jemanden brauche, der mich wäscht, obwohl ich in dem Sinne abhängig bin, dass andere mir das Essen reichen. Ich kann trotzdem eine aufrechte, starke Person und anerkannte Persönlichkeit sein. Aber es geht darum, wie verhalten sich andere mir gegenüber.
Ist ja ein großes Thema generell auch für die Malteser, so wie du es jetzt beschrieben hast, dass wir das ja genauso machen wollen. Es ist aber auch eine politische Diskussion, die ja Fahrt aufnimmt oder keine Fahrt aufnimmt. Also ist die Politik zu langsam da in deinen Augen gerade? Gesetz schwelt ja irgendwie da so.
Ja, es ist halt, glaube ich, gerade das Problem, dass so viele andere Themen in der öffentlichen Diskussion oder auch in der politischen Diskussion sind, dass das Thema Suizidprävention, was wir immer sozusagen vorantreiben, und die Regelung der Suizidassistenz irgendwie nicht so die Aufmerksamkeit bekommt, die es braucht. Und deswegen sich das irgendwie alles verzögert. So.
Aber hast du Hoffnung, dass es da zeitnah eine gute Regelung gibt?
Also es gibt ja diese zwei verschiedenen sozusagen Bereiche des Gesetze. Ne? Das eine Suizidprävention, das muss ja das Bundesministerium für Gesundheit jetzt vorlegen. Das hätte ja jetzt schon im Juni vorliegen sollen, den Gesetzentwurf. Lauterbach hat jetzt die Pressekonferenz vor ein paar Wochen gemacht, dass es irgendwann mal kommt. Also ich denke, er muss es bringen, weil es ja in dem Sinne eine sehr, sehr fast einstimmige Auftrag der Parlamentarier gab. Die Frage ist, wann. Aber es wird auf jeden Fall was kommen müssen. Die Frage ist, wann und was es dann ist. Was er bis jetzt sagt, ist zu wenig. Es müssten mehr Punkte in so einem Gesetz sozusagen dann geregelt werden. Und das andere ist ja die Regelung der Suizidassistenz. Und da hatte gestern Frau Kappert-Konter ja als Parlamentarin der einen Abgeordnetengruppe, die ja schon einen Gesetzentwurf letztes Jahr hatte, was dann ja keine Mehrheit gefunden hat, gesagt, dass sie da weiter wieder dran sind und dass sie dann einen neuen Versuch machen, dass es wieder eine Gesetzesvorlage gibt, die versucht zu regeln und damit halt auch Schutzkonzept zu schreiben, dass es halt nicht willkürlich ist, was an assistierten Suizid durch Vereine aktuell in Deutschland sozusagen frei, ohne irgendwelche Kontrolle läuft.
Ja, schwierig und irgendwie muss man ein bisschen auf die Politik dann einfach warten. Also es sind dicke Bretter, die ihr da bohrt. Wie viel nimmst du von all den Themen mit nach Hause? Kannst du das total abschalten? Also wenn du hier den ganzen Tag über von den Fällen hörst, nicht nur von dir, sondern vielleicht auch von den Ehrenamtlichen, die auf dich zukommen und sagen, ich habe heute das und jenes erlebt. Nimmst du das mit nach Hause oder kannst du da, wenn du in die Bahn oder ins Auto steigst, sagen, ist jetzt durch?
Das, was die Menschen betrifft, die Begleitung,
das,
die wir
das
haben.
Das meinte ich ja immer.
Genau. Also das trage ich eigentlich nicht mit nach Hause. Da zu Hause habe ich meine Familie, meine Freunde und mein Leben. Und ich bin bei den Menschen in den Begleitungen oder für die Mitarbeiter da und die Ehrenamtlichen und genau, es passt.
Wie kannst du abschalten, wenn du sagst, zu Hause ist deine Familie und deine Freunde und so, was machst du zur Abwechslung? Also
mein größtes Hobby ist in der Natur wandern, ne? Okay. Wandern und die Berge. Berge sind ja hier in Berlin nicht so vorhanden, aber dieses, Brandenburg ist auch wunderschön. Es gibt den 66-Seen-Wanderweg um Berlin rum. Oder mal am Wochenende irgendwo hinfahren und eine Mehrtageswanderung. Also das liebe ich einfach. Mit dem Rucksack auf dem Rücken wandern und am liebsten Mehrtagestouren irgendwo übernachten und dann weiter wandern. Das finde ich total klasse. Und sonst, singe ich im Chor und mache Sport und lese und genau.
Aber dann Bücher, die nichts mit dem eigentlichen Thema von heute zu tun haben.
Genau. Genau. Ja, und mit Freunden unterwegs sein irgendwie. Ja, mit meiner Familie.
Sehr gut. Wir haben ganz am Anfang, oder habe ich es gesagt, du bist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Da musst du mir noch erzählen, wie kam es dazu, wann hast du das bekommen? Und wir haben gestern ja schon kurz gesprochen, Horst Köhler hat es dir höchstpersönlich überreicht im Schloss Bellevue.
Genau, aber ich habe vergessen nachzugucken. Ich glaube 2009. Ja, ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe einfach einen Brief gekriegt vom Bundespräsidialamt, wo drin stand, dass ich das Bundesverdienstkreuz kriegen soll.
So, jetzt machen sich alle Bürger Hoffnung, vielleicht kriege ich mal einen Brief vom Bundespräsidenten. Das glaube ich nicht, dass es nur daran lag.
Aber ich weiß nicht, ich habe versucht rauszukriegen, wie das gekommen ist. Ich habe da angerufen und dann haben die gesagt, es gibt einen Vorschlag. Sie dürfen aber nicht sagen, wer das vorgeschlagen hat.
Das muss ja ein kluger Mensch gewesen sein.
Es war nicht von den Maltesern. Und ich weiß, dass jetzt hier in Berlin dann die Mitarbeiterin von der Senatorin, die für Hospizarbeit mit zuständig ist, dann sozusagen beschreiben musste, wer ich bin und eine Empfehlung ausgeben sollte. Und die hat es dann unterstützt. Aber ich weiß wirklich nicht, wer mich vorgeschlagen hat. Es wurde mir nicht gesagt.
Ist ja auch nicht wichtig, oder? Wo liegt das Bundesverdienstkreuz? Hast du das, hat es einen Ehrenplatz oder?
Ich habe in der Schublade. Meine Kinder waren ja damals 2 und 5 und meine Tochter meinte, was ist denn das für eine Brosche? Also die Brosche liegt in der Schublade. Okay. Ja, aber es war schon eine große Ehre, was ich halt ein bisschen irritierend fand. Ich war ja noch so jung, also ich meine, Verhältnis zu den anderen Menschen, die da ausgezeichnet wurden für, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre, war das natürlich irgendwie
verrückt. Du hast es einfach nur schon eher bekommen. Guck mal, ja, du bist genau. Jetzt schon seit 25 Jahren, silbernes Jubiläum jetzt bei den Maltesern dann, oder? Hattest du schon?
Naja, jetzt wird's noch komplizierter. Also 99 habe ich angefangen im Hospizdienst. Da war die Malteser war ein Träger und dann gab's noch einen anderen Träger. Es war sozusagen eine Kooperation an Träger. Mhm. Eine Trägerkooperation. Sagt man das so? Mhm. Naja, jedenfalls war ich angestellt bei dem anderen Träger. 99. Und die Kollegin, mit der ich das gemacht habe, die war bei den Maltesern angestellt. Mhm. Und dann hat sich 2001 diese Kooperation gelöst. Und dann, es lag daran, dass bei dem anderen Verein, die das Ganze sozusagen verantwortet haben, dass die Hospizarbeit mit den Maltesern in Kooperation entwickelt wird, die wurden gegangen. Und dann gab es niemanden mehr, der Hospiz schreiben konnte. Hospiz wurde dann falsch geschrieben von denen mit TZ. Und dann haben die Malteser gesagt, Kerstin, willst du dann zu uns kommen? Und dann habe ich ja gesagt. Also ich bin bei den Maltesern erst seit 23 Jahren. Okay. Aber es ist der gleiche Hospizdienst mit den gleichen Ehrenamtlichen.
Nur diesmal ohne Tee.
Genau.
Was machen die Malteser richtig gut in der Hospizarbeit? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das können die Malteser irgendwie noch verbessern?
Nee, die Malteser sind spitzenmäßig in der Hospizarbeit. Also wenn ich das so im Vergleich sehe mit anderen Trägern, ich glaube, es gibt keinen Träger, nee, ich weiß, es gibt keinen Träger, der eine Fachstelle Hospizarbeit, Palliativmedizin und Trauerbegleitung hat wie die Malteser. Mit Dirk Blümke und seinen Bernadette Gröbe und den Kolleginnen. Und dass wir jetzt bei uns im Träger ein Qualitätshandbuch haben zum Thema Hospizarbeit und dass wir wirklich immer gucken mit jetzt aktuell Zukunftsgestaltungsprozess, was ist der Bedarf in unserer Gesellschaft bei Menschen am Ende des Lebens und was braucht's an dem Sinne an Angeboten von uns als Träger für diese Personengruppe. Und wie müssen wir nochmal uns sozusagen an die gesellschaftlichen Veränderungen anpassen, Ehrenamtliche zu gewinnen? Zum Beispiel das Projekt Junges Ehrenamt, dass sie sich da beworben haben beim Bundesministerium, dass wir das machen dürfen. Also was ist schon genial. Also es macht richtig Spaß, bei den Maltesern im hospizlichen Kontext, kann ich ja nur sagen, hospizlicher Kontext, zu arbeiten. Und wir sind echt total Menschen, die sich da engagieren und das ist halt, wir machen die Begleitung vor Ort, wir haben unsere Vorbereitungskurse, wir haben unsere Qualitätsstandards und zusätzlich haben wir aber immer noch bei den Maltesern auch noch diese ganze Ebene, wir wollen gucken, wo es Änderungen braucht, wir wollen uns politisch engagieren, wir Veranstaltungen machen, Fachtagungen, um auf die Bedürfnisse der Menschen aufmerksam zu machen, versuchen irgendwie parlamentarische Frühstücke zu nutzen, um Politiker zu sensibilisieren. Und das ist schon was ganz Besonderes. Also das ist schon super, dass die Malteser da sich so engagieren.
Es gibt kein besseres Schlusswort als dieses. Ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank.
Gerne.
Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt regelmäßig überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.